Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jagoda Marinic, Kolumnistin bei der Taz, bei der Süddeutschen Zeitung, Moderatorin der Sendung Das Buch meines Lebens auf Arte, Gastgeberin des Podcasts Freiheit Deluxe. All das wussten Sie möglicherweise schon, aber heute verrate ich Ihnen noch was. Aber bitte nicht falsch verstehen, also nicht als politisches Statement verstehen. Jagoda Marinic hasst Hafermilch. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Danke, Herr Hafer.
Ja, heute zugeschaltet aus Heidelberg, deswegen komme ich nicht in die Verlegenheit, Ihnen hier möglicherweise die falsche Milch zum Kaffee zu reichen. Ich hätte stattdessen die Themen des Tages im Angebot und ich ahne, wenn ich jetzt Bayern-München sage, also dass die Bayern Julian Nagelsmann als Trainer offenbar gefeuert haben, dann ist das für Sie so thematisch ungefähr so Hafermilchliga, ne?
Nee, weil Hafermilch hasse ich ja zumindest. In Bayern ist mir einfach egal.
Okay.
Ich muss sagen, Nagelsmann sagt mir gar nichts, aber ich habe es jetzt natürlich in Nachrichten gelesen. Aber ich gebe zu, seit die Bayern es geschafft haben, Pep Guardiola rauszuekeln, interessiert mich der Verein die nächsten 20, 30 Jahre nicht, weil ich finde, man kann nicht einen eleganten Katalan so rausekeln.
Ich wollte gerade fragen, warum waren Sie von dem begeisterter als von anderen Trainern?
Ja, ich bin nicht begeistert, aber der hat seinen Stil, der hat seine Art und wie das dann so nicht funktioniert hat, fand ich extrem unangenehm. Plus, ich meine, die ganze Riga da, Bayern, Hoeneß, also ich weiß nicht, was da interessant sein soll, dass x-fache Millionäre jetzt einen x-fachen Millionär kündigen wollen, der 8 Wochen später irgendwo wieder mit x-fachen Millionen Vertrag haben will. Ich bin jetzt nicht so ein Fan dieses Hochleistungs-Milliardärs-Sports, die für mich mehr Geld als Bälle herumschieben.
Schönes Bild. Ich kann es noch nicht komplett versprechen. Ich habe da noch so ein Fußballbild vor Augen. Das können wir vielleicht gebrauchen, wenn wir später über die Ampel sprechen. Aber jetzt an dieser Stelle sage ich erstmal genug Fußball, genug Bayern München. Wir haben auch andere wichtige Themen. Zum Beispiel der große Streikmontag, der uns allen bevorsteht. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal schönen guten Tag. Wir wollen über Streiks sprechen, über Streiks, wie sie Deutschland lange nicht gesehen hat und Streiks, wie sie Deutschland sehen wird am Montag.
Wir als Verdi rufen ungefähr 120.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Arbeitskampf. Beginnt in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0 Uhr. Und endet am 27. März um 24 Uhr.
Das war Verdi-Chef Frank Wernicke. Verdi ist nicht allein. Dazu kommt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die Deutsche Bahn, also der Konzern, hat vorsichtshalber für Montag alle ICEs und Intercities gecancelt. Also da fährt nichts. Und bevor mein heutiger Gast, die Publizistin Jagoda Marinic, hier möglicherweise Verständnis äußert für die Streikenden, hören wir mal, wer kein Verständnis hat, nämlich die Arbeitgeber.
Großstreiks, die ein Land lahmlegen, sind keine Warnstreiks, sagt Steffen Kampeter. Er ist Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA. Kampeter warf den beteiligten Gewerkschaften vor, unverhältnismäßig zu handeln. Damit werde die Akzeptanz für das Streikrecht gefährdet. Markus Jäger vom Verband der mittelständischen Wirtschaft sagt, Unternehmen und Bevölkerung dürften nicht in Geiselhaft genommen werden für Forderungen, die in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation nicht zielführend seien. Kritik an den massiven Warnstreiks kommt auch von der kommunalen Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaften sollten aufpassen, dass sie nicht überziehen, erklärte die Verhandlungsführerin und Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin Welge.
Ja, guter Marinic, ich nehme mal diesen Appell, den wir gerade gehört haben, den Appell der Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin auf. Überziehen die Gewerkschaften?
Nee, also ich bin selber betroffen. Also ich fahre wahrscheinlich Anfang nächster Woche nach Berlin und ich kann auch als Betroffene sagen, wenn das mal ein paar Mal im Jahr nicht funktioniert und aber die Menschen berechtigtes Interesse haben, in diesen Zeiten irgendwie zu sagen, die Arbeitnehmer haben bei diesen Inflationen, bei diesen Preisteuerungen, bei diesen Wohnmarktteuerungen einfach mal das Recht, auch ihre radikalen Forderungen durchzusetzen. Wofür haben wir Gewerkschaften? Und was mich auch immer wieder irritiert ist, alle empören sich darüber, ob die Gewerkschaften das Recht haben zu streiken, ob das unsolidarisch sei. Aber umgekehrt nochmal über die Arbeitgeber zu sprechen, über die Art und Weise, wie sich immer mehr Menschen immer weniger von ihrem Einkommen leisten können, Arbeit macht arm, Stichwort, das ist irgendwie nicht vergleichbar laut. Also ich finde, der Appell, wenn man mal einen Tag lang lahmlegt und sagt, das sind wir halten dieses Land am Laufen und dafür wollen wir ordentlich bezahlt werden, das müsste die Pflege leisten, das müssten eigentlich alle machen, auf die sich dieses Land ständig verlässt, ohne dass sie gebührend dafür finanziell entlohnt werden.
Jetzt würde der Ökonom, vielleicht der eher liberal-konservative Ökonom an der Stelle sagen, naja, das ist ja genau dieser Teufelskreis, diese Spirale. Höhere Löhne führen dann wiederum zu höheren Preisen. Das heißt, wir kommen irgendwie aus dieser Inflationsschleife nicht mehr raus. Irgendwann kostet das Brot dann 25 Millionen Reichsmark. Also ich übertreibe jetzt, ne? Aber das ist ja diese alte deutsche Sorge.
Ja, ich glaube, dass dieser liberale Ökonom weiß, dass jedes Land eine stabile Mitte braucht und dass angesichts der Tatsache, wie im Moment die Kaufkraft schwindet, wie im Moment die gesellschaftliche Mitte sich immer prekärer fühlt und nicht nur subjektiv, dass das irgendwie nicht die richtige Antwort drauf sein kann. Wir leben in einer Zeit, in der so viel Kapital im Umlauf ist wie selten zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wir haben, das werden jetzt gleich wieder andere negieren, aber wir haben eben eine Unart, die Reichsten immer reicher werden zu lassen, auch in der Corona-Krise. Aber jetzt nach Corona, wo es darum geht, diese ganzen Lasten zu verteilen, soll permanent der Mittelstand, der sich ohnehin verunsichert fühlt, liefern und leisten und bezahlen. Und deswegen, wenn wir noch starke Gewerkschaften haben, dann sollen die das auch mal demonstrieren, dass es die Arbeitnehmer sind. Wir leben angeblich im postideologischen Zeitalter. Sieht man in Frankreich, dass es so auch nicht ist. Und dass die Arbeitnehmer durchaus mal wieder ihr Kräftespiel zeigen dürfen, um zu sagen, das Kapital wird uns aber nicht von A nach B fahren.
Jetzt finde ich bei dieser Sache nochmal besonders interessant und auch besonders diskussionswürdig, dass wir jetzt ja von öffentlichen Jobs reden, also von Jobs, die im Prinzip in irgendeiner Form aus Steuerzahlungen, ja, aus öffentlichen Haushalten bezahlt werden. Und da frage ich mich immer, ob es da vielleicht doch nochmal so eine besondere Verantwortung gibt in so Krisensituationen, dass man da irgendwie nochmal anders raufschaut. Also was mute ich letztendlich den anderen, ja, die das auch alles mit bezahlen müssen, zu? Und brauchen wir da nicht vielleicht eine Zurückhaltung? Und ich mache mal einen Vorschlag zur Güte, weil natürlich haben Sie recht, da gibt es Lohngruppen, gerade wenn wir über so Dienstleistungen reden, Müllwerkerbereich und so weiter, da haut die Inflation voll zu. Aber es gibt auch im öffentlichen Sektor Jobs, die sind richtig gut bezahlt. Vielleicht erstmal so eine kleine interne Umverteilung, dass man sagt, die oberen Lohngruppen da geben ein bisschen was ab, damit man die unteren stützen kann, aber wir gleichzeitig nicht alle Bürgerinnen und Bürger, die das gemeinsam bezahlen, auch noch zusätzlich belasten müssen.
Ich glaube, da spielen wir die Falschen gegeneinander aus. Also im öffentlichen Sektor arbeiten die Menschen in unseren Kliniken, die Menschen in unseren Schulen, in unseren Kindergärten. Und wir wissen alle, dass in diesem Sektor die Sicherheit groß ist, aber die Bezahlung nicht immer. Natürlich gibt es viele Privilegien gegenüber anderen. Aber ich sehe das umgekehrt. Beamtinnen und Beamte dürfen ja nicht streiken, was ich immer wieder schwierig finde. Aber auf eine Art sehe ich das so, dass dadurch, dass wir die Menschen so abgesichert haben, können sie durch ihre Streiks ja auf grundsätzliche Missstände in dieser Gesellschaft hinweisen und dass sie einen Tag mal ihre Arbeit niederlegen. Und ich vermute, da sind vor allem auch jene dabei, die vielleicht nicht im Großverdienersektor arbeiten, ist eigentlich nur noch einmal ein Signal zu sagen, wir sind nicht raus aus diesen Arbeiterkämpfen. Und wir leben in einer Zeit, in der Geld so ungerecht verteilt ist. Und hier demonstrieren einige Arbeiterinnen und Arbeiter einmal ihre Macht in dem Gefüge, weil wir tun langsam so, als müsse man davon ausgehen, es sei selbstverständlich. Die Leute halten immer für wenig Geld unter horriblen Umständen das Ganze am Laufen. Siehe Pflege, siehe Krankenhäuser während Corona. Also dass dann sozusagen diejenigen, die Last auf sich nehmen zu streiken, das ist ja ein Machtkampf, das ist ein Kräftespiel. Die würden auch lieber gut bezahlt ihre Arbeit verrichten und dann davon gut leben können. Und das ist alles in unserer Gesellschaft derzeit nicht einfach möglich. Insofern sehe ich diesen Tag eher als, lasst uns über diese großen Fragestellungen der Verteilung sprechen.
Ja, ich meine, gut, wenn es denn dieser eine Tag ist und damit erledigt. Und
wenn es drei sind oder vier, ist auch okay.
Aber da kommen wir natürlich auch nochmal an diese Frage, wie wird sowas ausgehandelt? Und da gab es bisher tendenziell eher so den deutschen Weg. Man setzt sich an einen Tisch, man setzt sich auch lange an einen Tisch. Viele Runden, viele Nächte. Wenn es sein muss, gibt es irgendwann auch mal einen Streik. Jetzt, ja, versuchen die Gewerkschaften, es gibt auch dieses Wort und diesen Vorwurf schon, das eher so ein bisschen französisch anzugehen, französische Verhältnisse hier einzuführen, dass man also erstmal sagt, so erstmal richtig auf die Straße, fast schon, ich meine, das hat schon fast den Charakter eines Generalstreiks, was die Gewerkschaften da am Montag probieren. Da fragen sich natürlich viele, wollt ihr nicht erstmal vielleicht den guten alten deutschen Weg des Konsenses versuchen?
Also der gute alte deutsche Weg hat doch bisher dahin geführt, dass wir eigentlich alles uns schön erklären haben lassen, was in den letzten Jahren an Streichungen passiert ist, was wir an, ich würde jetzt mal das Schlagwort neoliberalen Veränderungen in unserem Gesundheitswesen, in unserem Bildungswesen, in unseren Kulturbetrieben zugelassen haben. Das heißt, wir haben auf dem deutschen Weg eigentlich immer nur verloren. Und wenn jetzt die Leute sagen, die Franzosen gehen auf die Straße, weil sie 64 zu jung finden, wir haben uns aber schön erklären lassen, dass es unter 67 nicht geht. Vielleicht aktivieren sich da ja auch irgendwie doch neue Kräfte, zu sagen, wir können, obwohl wir in Krisenlogiken und Lösungslogiken denken lernen müssen, die alten Grabenkämpfe nicht ruhen lassen, weil sich sonst ein Teil der Gesellschaft fast alles krallen wird, während die anderen dieses Krallen abarbeiten werden müssen. Und ich würde gerade beim französischen Weg, da gibt es im Moment ja ein paar brennende Häuser, aber da gehen 1 Million Menschen auf die Straße und fragen, muss angesichts dieses Reichtums auf der Welt wirklich jeder Einzelne noch länger arbeiten? Das sind die Dinge, die sind so für uns schon radikal, aber sie sind eigentlich notwendig, sich in unsere Zeit zu stellen. Warum haben so viele Menschen Krankschreibungen, Depressionen? Da passiert doch was in unserer Gesellschaft, wogegen wir angehen müssen. Und wenn diese Gewerkschaft jetzt mal auf den Tisch haut und sagt, nee, nicht reden, sondern auch mal kapieren, wie man diese Theorien hat, wir lassen mal die Arbeit einen Tag lang liegen als Frauen und dann sehen die Gesellschaft, was die Frauen alles leisten. Und das tun sie doch. Und wenn sie das 5 Tage leisten und alle davon betroffen sind, dann verändert sich vielleicht auch mal die Wertschätzung. Und ich finde es komisch, wenn unsere Diskurse immer nur dahingehend orientiert sind, zu sagen, warum Leute unverschämt sind, die eigentlich etwas wollen, das für alle gut wäre, nämlich mehr Lohn für die Arbeit, die sie verrichten.
Frankreich bleibt in gewisser Weise der Goldstandard, wenn es um Streiks geht und wenn es um Protest geht. Ich denke, das kann man sagen, in dieser Woche gestern 1 Million Menschen auf der Straße gegen die Rentenreform und ich würde sagen, mit gar nicht so komplizierten Slogans.
Macron, lass meine Mama in Ruhe steht auf Plakaten oder auch nach dem 49-3 ist nichts mehr, wie es war. Der Protest der Menschen auf der Demonstration in Paris hat sich zum einen gegen die Reform als solche gerichtet und gegen die Art, wie das Projekt durchs Parlament gekommen ist, nämlich ohne Abstimmung, was ein umstrittener Verfassungsartikel unter gewissen Bedingungen möglich macht. Das und auch das viel kritisierte Fernsehinterview von Präsident Emmanuel Macron am Vortag gelten als Gründe, warum die Protestbewegung am 9. landesweiten Streik- und Aktionstag nochmal einen Schub bekommen hat. Laut Gewerkschaften sind am Donnerstag rund 3,5 Millionen Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen, ähnlich viele wie die Gewerkschaften am bisher größten Aktionstag Anfang März gezählt hatten. Das französische Innenministerium hat am Donnerstag von 1 Million Demonstrierenden gesprochen.
Soweit der zusammenfassende Bericht von unserer Korrespondentin in Paris, Caroline Diller. Mein Gast ist Jagoda Marinic und Sie haben ja gerade schon deutlich gemacht, wo auch dort Ihre Sympathien liegen, nämlich tendenziell eher auf der Straße und nicht im Élysée.
Ja, ich bin da sehr leicht durchschaubar. Ja. Also ich meine, wir haben in der Geschichte der Menschheit alles gewaltvoll auf den Straßen erstritten. Das heißt nicht, dass Gewalt auf Straßen gut ist, aber wenn sie davon handelt, die Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit zu ihren Rechten zu ermächtigen, finde ich das gut, ja.
Macron, lass meine Mama in Ruhe. Das war ja so ein Plakat, das wir da gerade vorgestellt bekommen haben. Was ich da manchmal nicht verstehe, auch gerade bei den jungen Protestierenden, jetzt rede ich wahrscheinlich erstmal wie der liberale, neoliberale Ökonom, aber diese Reformen sind ja unter anderem auch dafür da, dass diese junge Generation irgendwann auch mal so etwas wie eine gesetzliche Rente haben wird und dass jetzt nicht im Prinzip die Boomer all den Wohlstand auffressen mit 60 irgendwo in Südfrankreich ihren Pastis trinken und dann ist nichts mehr da. Also dieser zukunftsgerichtete Teil der Reform, das ist ja der Anspruch, den auch Emmanuel Macron erhebt.
Ja, aber das ist doch eine ganz tolle Art zu zeigen, wie dieses Boomer-Konzept eigentlich dafür da ist, die Gesellschaft zu spalten. Wie eigentlich durch solche einfachen soziologischen Konstrukte Gruppen kreiert werden, die dann nachher nur nach ihren eigenen Interessen schielen und Opferkonkurrenzen machen. Also ich bin sozusagen familiär auch eher vom Mittelmeer. Und natürlich denkt man als Kind eher, wie geht es meinen Eltern im Alter? Schließlich haben die mich aufgezogen. Die haben ja ihre Zeit, ihre Kraft sozusagen eingebracht, um mich als Kind in die Welt zu bringen. Also diese ganze Perspektive, wir Jungen gegen die Alten, egal bei welchem Thema, ist auch eine Art, die Gesellschaft ohnmächtiger werden zu lassen. Und dass die Franzosen sagen, es sind meine Eltern, ich will, dass es denen gut geht und hat auch einen Egoismus, denn wenn die Mutter früher in den Ruhestand gehen kann, wird sie vielleicht gesünder ins hohe Alter kommen, werden wir vielleicht mehr voneinander haben, mehr genießen können. Das sind so banale, einfache Wahrheiten, die wir halt längst vergessen haben in diesen komischen Gruppenkämpfen, die wir inzwischen auch gegeneinander führen.
Ich weiß jetzt aber immer gar nicht, was ich ich den Französinnen, den Franzosen eigentlich wünschen soll. Auch wenn ich so ein bisschen zurückgucke in die jüngere Geschichte. Also da kann man anfangen mit François Mitterrand, der die Rente mit 60 eingeführt hat. Große Reform damals. Aber der ja selber schon in seiner Amtszeit einknicken musste, so seine sozialdemokratische Politik dann ziemlich umgedreht hat. Dann hatten wir so Leute wie François Hollande, der auch aus diesem Impuls von der Straße heraus als Sozialist zum Präsidenten gewählt wurde. Aber unterm Strich irgendwie immer das politische Ergebnis war, eine andere Politik wurde nicht wirklich gemacht, aber eine Reformpolitik in diesem Sinne, wie Macron sie jetzt macht, eben auch nicht, sodass Frankreich immer irgendwie so zwischen den Seilen war, so mit dem Stand eines politischen, eines Sozialsystems, wo man das Gefühl hat, es kann nicht mehr lange gut gehen.
Ja, aber ist ja auch interessant, dass man eine Erhöhung des Rentenalters dann schon als Reformpolitik beschreibt, ne? Also das ist für mich auch keine Reform in dem Sinn. Natürlich erhöhe ich das Alter, aber was passiert denn? Die Menschen sind ab 50 auf dem Arbeitsmarkt schwer zu vermitteln. Viele sind gerade in den Berufen, die wahrscheinlich gemeint sind, physisch ab 60 auf eine Art abgenutzt, dass wenn man denen 7 Jahre noch länger an diesen Arbeitsplätzen gibt, dass das so einen Krankenstand auslöst, dass das so einen körperlichen Verschleiß auslöst. Das heißt, worum geht's denn eigentlich, wenn wir über Reform reden? Reden wir wirklich über Reform von Arbeit? Da wären wir doch bei ganz anderen Konzepten. Da wäre doch zu fragen, geht Grundeinkommen für alle? Geht weniger Arbeit in angesichts der Tatsache, dass wir immer reichere Gesellschaften sind? Also die großen gesellschaftlichen radikalen Ideen, die diskutieren wir nicht als Reformen. Die Reformen sind immer jene, ich gehe jetzt tatsächlich in diese Rhetorik, die Menschen am Band, die Menschen, die sich auch abmühen sollen, länger an der Arbeit lassen, die werden es nicht können, dann müssen sie eine Frührente beantragen, also indirekt werden die Renten gekürzt, die Leute stehen im Alter wieder mit weniger Geld da, dann muss man wieder nachbezahlen. Also es sind doch eigentlich absurde Dinge, die wir gesellschaftlich aufziehen, weil wir uns nicht auf Dauer überlegen, wie gelingt Arbeit im 21. Jahrhundert, wie gelingt es vielleicht nach diesem Industriezeitalter, wie gehen wir um in diesem Dienstleistungszeitalter. Das werden wir aber in den alten Lagern, ne? Boomer gegen Junge, Reformen 67 mit 64, diese wirklich revolutionären Ideen, wie gehen wir mit Arbeit um, welchen Stellenwert hat sie, wie wird sie bewertet, bezahlt, das diskutieren wir so ja alles nicht.
Also ich meine, es wäre letztendlich ein riesengroßes, und jetzt komme ich schon wieder eigentlich mit einem Begriff, der so ein bisschen vergiftet ist, ein riesengroßes Umverteilungsthema. Ne? Also der gesellschaftliche Reichtum, der da ist, und Sie haben ja darauf hingewiesen, der ja nicht schrumpft, sondern der ja wächst, ja, und all die Jahre gewachsen ist, wie wir den so verteilen können, dass möglichst viele Menschen ein möglichst Menschen würdiges, gutes Arbeitsleben, generell ein gutes Leben haben. Aber ja, ich habe das Gefühl,
Es ist nicht nur Umverteilung, es ist auch das Bürgerrecht auf Lebenszeit. Wir greifen ja eigentlich, wir sehen das gar nicht als Lebenszeitkonto, wir greifen mit der Arbeit auf die Lebenszeit auf Erden. Unser Leben ist endlich, wir greifen darauf ein. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn 1 Million Menschen rausgehen und sagen, hey, der Himmel hat mir das Leben geschenkt, nicht du, Macron. Und ich möchte jetzt irgendwie selber entscheiden, wie lange ich kann. Und wir leben in einer Gesellschaft und da fließen Gelder rein. Und wie verteilst du diese Gelder? Wem gibst du Privilegien? Wem nimmst du sie? Über wen meinst du, wie Verhandlungsmasse verfügen zu können? Vor Jahren waren die Proteste der Grund, dass Macron dann nicht nach Davos gegangen ist, weil er gemerkt hat, er kuschelt zu sehr mit sozusagen den wirtschaftlich erfolgreichen Männern dieser Welt, viel lieber als mit den Arbeiterinnen und Arbeitern seines Landes. Ja. Also ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger irgendwie so einen Selbstermächtigungsmoment haben, wenn man sieht, wie sich Regierende in sehr privilegierten Arbeitssituationen über ihre Lebenszeit beugen, finde ich legitim.
Aber ich würde auch immer den Vorwurf mal zurückmachen an die Linke in Frankreich, die Linksliberalen, dass sie ein bisschen zu wenig mit Macron gekuschelt haben. Also er war ja am Anfang ein Präsident, der durchaus politisch mehr in der Mitte stand als jetzt möglicherweise, aber die kalte Schulter im Prinzip des linken politischen Lagers gesehen hat und sich dann möglicherweise auch ein bisschen zu sehr neue Freunde oder alte Freundschaften auf der anderen Seite vertieft hat.
Das würde ich in Frage stellen. Ja. Also Emmanuel Macron kommt von der ENA. Er ist tatsächlich ein wirklich aus diesen ganzen Kaderschmieden. Seine Nähe zu den Menschen, für die er jetzt auch Politik macht, war eigentlich von Anfang an deutlich. Und dass viele Arbeiterinnen und Arbeiter Angst hatten, dass sie zu kurz kommen in seiner Regierung und dass das auch ein Grund dafür ist, warum die Rechte in Frankreich diesen Zulauf erfährt, den sie hat. Ich glaube nicht, dass Macron entliebt wurde, sondern dass Macron eindeutig von Beginn an den Wunsch hatte, bestimmte Zielgruppen und Klientel besser zu bedienen als andere und dass er denkt, man kann über die Arbeiter verfügen und auch das löst diese 1 Million Menschen auf der Straße aus.
Mhm. Ich bin bei dem Emmanuel Macron, habe ich ein etwas anderes Bild, weil ich glaube, dass er wirklich ja versucht hat, auch genau aus diesen Grabenkämpfen, die Sie ja auch kritisiert haben, dieses Gegeneinander-Ausspielen herauszukommen, aber gemerkt hat, die französische Politik steckt ganz tief drin in alten Gräben, die sich letztendlich diese Fantasie, wie man eine neue, moderne Politik macht, jenseits von solchen Grenzen einfach nicht vorstellen kann.
Auch das würde ich anders sehen. Ich glaube, dass die Menschen mit En Marche tatsächlich anfangs dachten, okay, er will was anderes. Also das Marketing war ähnlich wie bei Sebastian Kurz. Ja, ich will was anderes, ich will was Neues, ich bin jung, dynamisch, das ist die Veränderung, das ist die Zukunft. Bis man gesehen hat, auch Kurz hat, seine Amtszeit war am Ende ja auch kurz und seine Karriere, aber dass das doch eigentlich eine ganz alte Politik ist und dass die vermeintlichen Neuerungen einfach ein neues Wording für sehr alte Verteilungsstrukturen sind und die Verschiebung der Macht des Geldes zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, während die anderen durch Lebenszeit und Arbeitszeit und körperliche Gesundheit weiter einbezahlen soll. Ich meine, das sieht man ja auch an der Lage des Gesundheitssystems, was wir während Corona auch in Deutschland erfahren haben über die Missstände, in denen Menschen unsere Gesundheitssysteme am Laufen halten und gleichzeitig, wenn es vorbei ist, wird das wieder weggeschoben. Das heißt, die Wertefragen in unserer Gesellschaft sind anscheinend nicht mehr so zu führen, dass man sie zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also zugunsten der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, irgendwie durchdeklinieren kann. Und wenn die Franzosen es schaffen und jetzt auch mit den Deutschen, wenn man da eine starke Gegenbewegung setzt, dann halte ich das für eine Chance zu sagen, man kann die Leute auch nicht für dumm verkaufen, indem man sagt, wir sind Gräber überwindende Lager, aber diese Gräber zu überwinden, lässt ganz viele Menschen im Graben zurück.
Ich meine, wer eine andere Politik machen würde, wäre Jean-Luc Mélenchon von der Linken oder auch natürlich Marine Le Pen. Aber ja, wollen wir die?
Nein,
wollen wir für die Franzosen, dass die dieses Land regieren?
Ja, aber das ist das Problem, dass es da eine populistische Linke und eine Rechte gibt. Und dass wir eben vielleicht auch, weil wir diese gesellschaftlichen Fragen inzwischen so hoffnungslos sind, dass die meisten denken, ich kann wirklich keine Politik mehr machen, die nicht am Ende doch wieder den Konzernen die Macht zuschiebt, egal ob es ums Klima geht, egal ob es um Immobilien geht, egal ob es um die Gesundheit geht, überall regiert das Profit. Und dass man dann sehr leicht populistische Thesen stricken kann, ist doch eigentlich nur ein Symptom des Problems, das wir verlernt haben, über die Grundbedingungen gesellschaftlicher Organisation zu reden. Warum sind wir als Gesellschaft nicht mehr in der Lage, unsere Bürgerrechte von ein Recht auf gut wohnen, würde ich jetzt sogar sagen, im 21. Jahrhundert, wir sollten progressiver denken, ein Recht auf einen belebbaren Kontinent, ein Recht auf Gewinne, die auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückgegeben werden und eben nicht nur an die Reichsten dieser Welt. Also da sind viele Fragen, an die die Menschen nicht mehr glauben können, dass sie gut beantwortet werden im Sinne des Gemeinwesens. Und dagegen wehren sie sich auch. Und diese Wut scheint mir eigentlich ein konstruktives Momentum zu sein, wenn sich daraus eine neue Bewegung kreieren könnte. Vielleicht sowas wie eine Arbeitnehmerinnenpolitik des 21. Jahrhunderts, die wirklich sagt, jetzt ist Zeit für ganz neue Arbeitnehmergesetze. So wie früher eben man 16 Stunden arbeiten konnte und 8 Stunden waren eine Revolution. Jetzt reden wir mal über ganz neue Fragen, wie wir arbeiten, wie wir leben. Ich glaube, das muss irgendwann passieren.
Wir werden es sehen. Wir werden auch weiter Proteste sehen in Frankreich. Wer sich das übrigens nicht anschauen wird, Jagoda Marinic, ist King Charles. Der hat nämlich seinen Besuch in Frankreich möglicherweise auch wegen der Proteste abgesagt. Wahrscheinlich hat er so ein bisschen Sorge, ne? Wenn die da einen König sehen, dass sie dann auch...
Ja, er hatte Angst vor der Guillotine. Ne?
Ja.
Also, ja, die Könige waren nie gut gelitten in Frankreich.
Wir wünschen in dem Sinne ausnahmsweise dann Prinz Charles, na Prinz sei schon, King Charles, alles Gute und eine schöne Zeit in England.
Er bleibt ewig Prinz.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute, zugeschaltet aus Heidelberg, die Autorin und Publizistin Jagoda Marinic. Und ich muss gestehen, zu meiner kleinen Überraschung darf ich sagen, eine Verehrerin der Musik von Herbert Grönemeyer.
Ja, jetzt kommt gleich Verehrerin. Also,
ja, ich habe überlegt, ob ich Fan sage. Aber das klang,
Fan hasse ich auch.
Das ist so profan.
Follower hasse ich auch.
Ja.
Bewundern, stimmt. Ja, ich weiß nicht, ich höre es halt gerne. Und ich gebe zu, ich habe den ganz spät entdeckt, weil ich am Anfang auch dachte, so ein bisschen durch das Kratzige und dann auch so Rauere, dachte ich, ich weiß nicht. Und habe im Studium dann tatsächlich irgendwann tagelang nachmittags laut dann seine Bochum-Sachen gehört und dachte, wow, da ist ja endlich jemand so, der auch wie in Kroatien so ein Kant-Autor, der wirklich so verwurzelt ist in seiner Ecke, der daraus Lieder macht, der seine Identität im besten Sinne zu musikalischem Stoff macht. Und es hat mich dann doch ziemlich abgeholt. Mhm. Und auch die Platte, in der seine Frau dann betrauert hat, Mensch, war das, glaube ich, ne?
Wo 2002, dann dieses
Lied, ja. Und dann diese Art, wie er die Liebe zu ihr oder auch sie selbst beschrieben hat, das hat mich schon sehr berührt, ja.
Die Connoisseure und Kenner der Materie wissen, warum wir an dieser Stelle drüber sprechen. Herbert Grönemeyer hat heute sein neues Album rausgebracht. Das ist immerhin Studioalbum Nummer 16. Das ist los, ist der Titel. Und ich fand schön, was Edo Rehns heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben hat im Feuilleton. Wenn Grönemeyer ein neues Album rausbringt, dann ist das so, als hätte Habermas etwas gesagt. Also so vom Kritikerverhalten.
Ich hoffe
hier.
Nicht.
Ja, mit Habermas sind Sie gerade nicht so eins in anderen Fragen, Ukraine etc. Aber ich glaube, was damit bezeichnet war, dass er so, und dass dieses Bild wird da gemalt, dass es im Prinzip noch so drei große Namen auch in dieser Liga und auch in dieser Generation gibt. Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Grönemeyer. Und Grönemeyer, der sich irgendwie immer, also bei den Leuten nicht ausreicht, ach, den gibt's noch und der hat es irgendwie bisherhin überlebt, sondern da gucken alle immer ganz genau rauf. Und haben letztendlich möglicherweise auch einen zu hohen Anspruch, was diese Musik und vor allem auch die Texte alles leisten können, sollen, müssen.
Mit zu hohen Anspruch für wen jetzt?
Also der an ihn angelegt wird, also dass da die Texte sozusagen so rezensiert werden, als wäre es eben ein Habermas.
Nein, aber die Texte, also ich finde seine Texte, er schreibt ja die Musik zuerst und dann die Texte. Und ich finde diese Symbiose, also von der Art Stringenz im Lied und dann diese wenigen Sätze und seine Art, das zu singen, gerade das Faszinierende an ihm. Und bei Musikkritik denke ich manchmal, die sich dann gegen ihn richtet. Ich glaube, er hat ja auch in London gelebt und so. Wir haben so diese verkrampfte Art, mit solchen Stars und Erfolgen umzugehen. Ich meine, er ist ein Mensch, der füllt Hallen, sobald er rauskommt, sind Leute berührt, singen seine Sätze. Das ist halt eine Magie, die wird kein Kritiker so verstehen, wie das jemand auslösen kann. Und er versteht es halt. Und er versteht es jahrzehntelang in den Menschen auszulösen. Das heißt, eigentlich verstehe ich immer nicht die Berührungsängste in Deutschland, gerade wenn es jemandem gelingt, der sehr wohl musikalisch und textlich seinen Anspruch hat, nämlich ein Kunstwerk zu schaffen, das ihm was bedeutet, stilistisch und auch inhaltlich. Und dann zu sagen, ich erreiche damit auch noch Massen, fülle damit Hallen, wie wenige Musiker das heute noch können. Und dann dieses permanente, wie gehen wir mit dem um, macht er dies oder jenes gut? Ja, die Kritiker fühlen sich jetzt vielleicht auf den Schlips getreten, aber mich interessiert dann tatsächlich mehr die Magie, die er dann auslösen kann, dass er halt einen kleinen, ich glaube, er war auch bei Böhmermann auch in der Show, ne, zu Gast, als die drüben waren. Und dann klingen da drei Töne an und der Saal hat ihn.
Wobei ich mich da auch manchmal frage, ist das schon so diese Nostalgie der Bundesrepublik, also so wie man Thomas Gottschalk dann wieder gerne einmal im Jahr im Fernsehen sieht und Herbert Grönemeyer, der eben auch zum Inventar dieses Landes gehört in musikalischer, kultureller Hinsicht. Also dass das fast schon dann auch so ein bisschen so eine Selbstvergewisserung hat, auch mit einem Rückblick in die guten alten Zeiten.
Ja, aber wäre das nicht eine Art, jedem Künstler abzusprechen, dass er gut in sein Alterswerk finden kann? Mhm. Also wenn Leute im Alter eine Produktivität fühlen, ich kenne die neue Platte jetzt noch nicht, aber dann ist es doch ein Segen. Also ich finde, ich meine, auch wie ich war bei Bob Dylan-Konzerten, eine ganz andere Welt natürlich, aber Leute, die uns über Jahrzehnte begleiten, was da mitschwingt, ist, dass in diesem Raum Leute sind, für die hat dieser Song von Grönemeyer in entscheidenden Momenten irgendetwas bedeutet und sind jetzt alles gleichzeitig im Raum. Wo haben wir überhaupt noch diese Art gemeinschaftsstiftende und nicht mal stiftende, die Gemeinschaft ist einfach da, dadurch, dass er diese Songs geschrieben hat, an die sich alle binden können und die eben nicht einfach hohl sind. Man merkt das da, was ich vorhin sagte, Kantautor, wie heißt das auf Deutsch? Also ein Singer-Songwriter, jemand, der aus seinem Leben, aus seinen Stationen im Leben ein Werk geschaffen hat. Ja, vielleicht.
Ja, das ist nochmal eine andere Kategorie, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, das war wahrscheinlich auch immer die Zurückhaltung auch des Feuilletons, der Kritiker, dass man das Gefühl hat, ne, da arbeitet jemand vielleicht mit zu einfachen Mitteln. Ne? Also so ein bisschen so die Sahne, die man noch extra mit reinmacht ins Rezept.
Das kann nur jemand sagen, der nicht weiß, wie schwer einfache Mittel sind.
Ja.
Es gibt in der Kunst manchmal nichts Schwereres als die einfachen Mittel. Und gerade diesem Einfachen zu vertrauen, das ist, was die Kritik manchmal vielleicht nicht so wahrhaben möchte. Aber das, was man in der Literatur dann manchmal sagt, die Unmittelbarkeit. Jeder Künstler wünscht es sich, dass sich eine Seite unmittelbar anfühlt. Und die Kritiker sagen dann, Unmittelbarkeit ist in der Literatur so nicht darstellbar. Also da gibt es einfach diese Kämpfe. Aber Ich wünschte mir eher, dass es mehr Menschen gäbe in der Öffentlichkeit. Also, dass wir eigentlich diese Art Musik, das Musik, was noch mit dem Leben eines Künstlers zu tun hat, was dann das Publikum aber auch noch spürt als Verhandlung der Art und Weise, wie ich mit Verlust umgehe, mit Tod, mit Angst, mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Vergessen, all diesen Dingen, dass man das in der Musik spürt, statt dass ich halt nur über die Sellability von Tonqualitäten komme.
Jago Damarinic, Sie haben gesagt, Sie kennen das neue Album noch nicht. Das wollen wir jetzt mal für Sie und auch für Sie, liebes Publikum, zumindest im Teilen ändern. Wir haben jetzt einen Grönemeyer hier vom neuen Album. Deine Hand heißt der Song und das ist eine ganz schöne, ruhige Ballade.
Hoffnung ist gerade so schwer zu finden. Ich suche sie. Ich schau nach links und fühl mich blind für Perspektiven, die uns weiterbringen. Und plötzlich spür ich hinter mir, was schiebt mich an. Gib mir eine Kraft, die zieht mich aus dem Tief. Denn es gibt so viel zu verlieren. Deine Hand gibt mir den Halt, den ich so dringend brauch, um nicht zu brechen, halt sie fest. Und wir.
Die Ampel hat am Wochenende nicht frei, also zumindest die Spitzen der Regierung. Am Wochenende tagt der Koalitionsausschuss und das am Ende einer Woche, in der auch die Protagonistinnen, die Protagonisten nicht mehr allzu sehr versucht haben, ihren Streit zu übertünchen. Also jetzt zusammenraufen und zwar am besten intern, das sagt die SPD-Chefin Saskia Esken.
Also ich würde ganz gern sehen, dass wir diese Gespräche wieder intern führen und nicht so sehr über die Öffentlichkeit. Der Appell von Lars Klingbeil, jetzt wieder zur Sacharbeit oder auch Rolf Mützenich zur Sacharbeit zurückzukehren und das Gemeinsame zu suchen und den Kompromiss zu finden, das ist schon richtig, das ist auch notwendig. Solche Aufgaben lassen sich ohne Kompromisse nicht lösen. Jede von uns Parteien würde natürlich am liebsten alleine regieren und ihr Parteiprogramm umsetzen, aber es geht nun mal nicht. Dafür haben wir nicht die Mehrheiten und deswegen haben wir uns eben in dieser Koalition zusammengefunden.
Also Saskia Esken sagt, dass die SPD-Chefin. Jago Damarinic, was sagen Sie denn zu all dem? Klang jetzt am Ende auch so wirklich einfach ehrlich Zweckehe?
Ja, aber ich bin im Moment erstaunt, warum jetzt alle kritisieren, dass sich diese Ampel auch mal öffentlich streitet. Also nach Merkel war doch eigentlich klar, es wird jetzt auch eine Debattenzeit aufbrechen. Also diese Zeit der Politik im Hinterzimmer und Merkel riecht es irgendwie leise, die war vorbei. Und gerade die Entscheidung, wie Frau Esken gerade sagte, es gibt keine Mehrheit in der Bevölkerung, dass einer sein Programm durchzieht. Das heißt, es gibt erhöhten Diskursbedarf in der Bevölkerung. Und wenn jetzt die einzelnen Parteien um ihre Inhalte kämpfen, ringen und auch nach außen, dann sehe ich jetzt nicht wie viele andere, die ich gestern gelesen habe, dass da jetzt eine große Regierungskrise auf uns zukommt, sondern dass die Parteien versuchen, trotz der Ampel ihre Identität zu bewahren, was ja gut ist, denn die SPD ist an der GroKo ja fast zugrunde gegangen, weil sie das nicht zu tun wusste und die CDU war auch nicht so profiliert. Also, dass man jetzt Profil hat, dass das auch streiten heißt, das kann Deutschland jetzt nicht unbedingt gleich schlecht tun, auch wenn wir das nicht gewohnt sind.
Aber Krise in der Performance hin oder her, am Ende muss dabei ja natürlich eine Politik rauskommen, die idealerweise auch kohärent ist, also die irgendwie in eine Richtung marschiert und nicht in gegensätzliche Richtung. An dem Punkt sind wir doch gerade, glaube ich, dass so diese ganzen Beschwörungen, ne, also auch die ganzen Label, die man sich gegeben hat, Zukunft und dergleichen, mehr Zukunftskoalition, dass man jetzt zunehmend merkt, wenn wir an die konkreten politischen Maßnahmen gehen, da passt es einfach nicht. Ich spiele mal dazu zu diesem Gedanken Christian Dürr, an den Fraktionsvorsitzenden der FDP, der das mal mit Blick auf die Klimaziele so formuliert hat.
Aus unserer Sicht, und die SPD scheint es ähnlich zu sehen, sagen wir, wir wollen jetzt nicht alles verbieten und alles nur wie im Casino auf eine Karte, auf eine Zahl setzen, sondern wir wollen möglichst breit das Risiko sozusagen streuen, indem wir viele Technologien nutzen. Also es geht darum, die Ziele zu erreichen und nicht die Technologie zu diktieren.
Sagt der FDP-Mann. Und da sind wir doch bei ganz konkreten politischen Fragen. Wie macht man's?
Ja, und bei diesen ganz konkreten politischen Behauptungen, wer will denn gute Technologien verbieten? Niemand. Aber man wundert sich, warum sie nicht gebührend benutzt werden.
E-Fuels, ne? Das würde jetzt die FDP sagen an der Stelle. Da ist eine Technologie da, vielleicht noch nicht ausgereift, aber da wollen die Grünen die gar nicht erst zulassen mit dem konsequenten Verbrenner aus. Ist ja jetzt weitgehend vom Tisch, aber das meint er.
Ja, aber war das nicht auch EU-weit sozusagen Konsens? Also war das jetzt eine bestimmte grüne, deutsch-grüne Politik?
Ja, es ging so ein bisschen hin und her. Also erst war die EU da relativ nah bei den Grünen, jetzt ist es mal wieder so ein bisschen mehr in die andere Richtung geschwenkt.
Ja, also ich glaube, was das Problem bei der FDP ist, die ich gerade sehe, ist, sie fliegt ja schön raus aus sozusagen vielen Wahlen fast. Also sie verschwindet in der Versenkung und ist anscheinend gerade nicht in der Lage, die Problemanalyse richtig zu machen und denkt, wenn sie eine Klientel bespielt und ein bisschen sozusagen gegen die Grünen kickt mit dem rechten Fuß, dann schafft sie es schon raus. Und ich glaube, die FDP unterschätzt tatsächlich das Bedürfnis nach einer wirklich liberalen Partei, die wirkliche Freiheitsfragen stellt. Und die sind halt ein bisschen komplexer, als darf ich auf der Autobahn auch mit meinem fetten Wagen bei 150 Gas geben. Und dieses Thema, da muss die FDP sich erstmal finden in dieser Koalition. Robert Habeck hat doch was Interessantes gesagt. Natürlich klingt es erstmal ein bisschen arrogant, aber sie seien doch für das Progressive zuständig, ne? Also die Grünen sehen sich in dieser Koalition fürs Progressive zuständig und es kommt nicht. Und da ist doch die große Frage, als die Ampel an die Macht kam, war das Versprechen, sie wollen was anders machen als die GroKo. Und das machen sie im Moment nicht. Und sie machen eigentlich genau den gleichen Dienst wie gestern. Das heißt, die Frage wird für mich sein, schaffen sie es in diesem Ringen und in diesem Kampf miteinander, und ich glaube, den brauchen sie im Moment, dann zu dem Regieren zu kommen, das sie gerade meinten. Also ich denke nicht, dass wir so eine Phase der heftigen Auseinandersetzung vermeiden können, wenn wir sehen, dass eigentlich gerade niemand so richtig zum Zuge kommt. Die SPD ist auf eine Art viel zu passiv in vielem, was Leute erwartet haben. Die Grünen sind lange nicht so progressiv, wie es viele aus ihrer Basis erwartet haben. Und die FDP hat, glaube ich, die Freiheitsfrage im 21. Jahrhundert noch nicht ganz durchdekliniert, wie sie damit eine breite Mehrheit hinter sich finden kann, jenseits einer kleinen Klientelpolitik.
Und manche fragen sich ja, welche Rolle hat denn da eigentlich der Bundeskanzler Olaf Scholz? Und da mache ich nochmal einen kleinen Bogen zum Anfang unseres Gespräches. Hajo Schumacher, geschätzter Kollege, hat eine schöne Trainingsszene vorhin gepostet von dem Mann, der wohl künftig die Bayern trainieren wird, Thomas Tuchel, wie der sich beim Training mal Leroy Sané vorgeknüpft hat.
Nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich.
Also das war Thomas Tuchel damals. Wie ich mir Olaf Scholz in der nächsten Kabinettssitzung wünsche. Also ein bisschen mehr Führung wagen?
Ja, ich würde mir manchmal wünschen, gerade aber eher bei dieser EU-Frage und ob wir von Deutschland aus nochmal solche Gesetze in der EU kippen wollen, da würde ich mir manchmal ein Machtwort wünschen von Scholz. Aber nein, ich habe keinerlei Reflexe und der Fußball ist sehr hierarchisch strukturiert. Ich habe keine Reflexe und Sehnsüchte nach starken Männern. Ich würde mir wünschen, dass Olaf Scholz viel mehr erklärt, dass er viel mehr Möglichkeiten schafft, dass man sich ein Bild machen kann als Bürgerinnen und Bürger, was er möchte, dass man sich ein Bild machen kann, wo er seine Regierung hinbringen will, aber dass eine Basta-Politik, ein Schröder. Dahingehend habe ich zero Sehnsüchte.
Das hätte mich auch sehr überrascht, Jagoda Marinic. Aber gut, dass Sie es auf jeden Fall nochmal gesagt haben hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Jagoda Marinic, das ist jetzt leider schon die Abmoderation mit Blick auf die Uhr. Aber deswegen wollte ich noch sagen, wo man Jagoda Marinic hören kann, wenn nicht mehr hier, nämlich zum Beispiel in Ihrem wunderbaren Podcast Freiheit Deluxe und natürlich sowieso auch an vielen anderen Orten und Stellen in den Debatten dieser Republik. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank.
Jetzt mit Josef Hader.
Ja.
Das darf ich noch sagen.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss.